Und ich sehe es eigentlich mit jeder neuen Technologie, die kommt, dass erst mal sehr lange verteufelt wird. Dann wird festgestellt, dass man gar nicht drumherum kommt. Und dann die dritte Phase ist, wie kommen wir auf diesen Zug, der schon aus dem Bahnhof ist, doch noch irgendwie wieder drauf. Ja. Und so habe ich das auch festgestellt, dass dieser Digitalentzug, dass der erstmal ein Problem war, dass das zu realisieren, hat mich selbst überrascht. Aber es hat mir auch unglaublich gut getan. Ich habe mich danach erholt gefühlt wie nach 3-4 Wochen Urlaub. Ja. Es ist sicher auch eine Form von Leitungsschwäche. Und zwar der Wunsch, es allen recht zu machen. Kirchliche Leiter kommen ja mit dem Wunsch, Harmonie zu bringen. Und es ist keine Harmonie, wenn man einen Wechsel bringt. Ja? Ein Wechsel ist immer schmerzhaft, es ist das Gegenteil von Harmonie.
Und zum Thema Offenheit, manchmal sage ich Sachen auch möglicherweise über andere Menschen, die dann ich im ersten Moment nicht so direkt gesagt hätte. Und mittlerweile versuche ich mich aber zu üben darin, dass ich das jederzeit auch sagen könnte.
Ja, und ich denke, das ist auch irgendwo eine Form von Integrität, dass man nicht anders kommuniziert, wenn eine Person dabei ist, als wenn sie nicht dabei ist. Ne?
Das wäre schön, ne? Wenn das
genau,
ginge.
Das ist so zumindest das Ziel. Meine Zielvorstellung, wo ich gerne hin möchte. Ja.
Ja. Und dennoch gibt es ja so Findungsprozesse, in denen man sich selber findet, in der Positionierung auch zu Dingen und Menschen. Mhm. Na, und dann kann das sein, dass man noch nicht fertig mit dem Finden ist und vielleicht Formulierungen wählt, die man später nicht wählen würde.
So ist es, so ist es, ja. Ja.
Ich habe einen kleinen Text vorbereitet.
Ich bin gespannt.
Hallo und herzlich willkommen zum Yid-Podcast, deinem Podcast für Glaube und Kirche in den sozialen Medien und den sozialen Medien in Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Steffen Ehl. Herzlich willkommen, lieber Steffen. Schön, dass wir uns heute treffen.
Vielen Dank, Lilith. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich habe für deine Vorstellung bei deinem LinkedIn-Profil ein bisschen reingeschaut und da steht zum Beispiel, und ich nehme jetzt mal die Dinge, die für diesen Podcast relevant sind, Advisory Board Member, du berätst das Startup Credle, das Christinnen über eine digitale Plattform verbinden möchte, um, Zitat, ein Ökosystem für die Evangelisation der Zukunft für Christen weltweit zu sein. Das finde ich sehr spannend, weil in diesem Podcast geht es ja um Social Media. Und deine Zuständigkeit bei Credle ist KI und Internationalisierung, steht da. Du produzierst zudem den Podcast Adlerblick, der sich vor allem dem Thema christlich führen widmet. Und was du da alles gelernt hast, das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe zum Beispiel in einem YouTube-Interview dein Zitat rausgeschrieben, im Business ist so wenig Religion und in der Religion ist so wenig Business. Deine Perspektive würde ich dazu noch gerne ein bisschen
sehr gerne
mehr hören. Dann bist du Betriebswirt und du hast ein Intensivtraining zum Digital Transformation Officer mit den Schwerpunkten künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Blockchain und agile Methodologie. So viele Richtig. Spannende Dinge, die so viele Sachen beinhalten, wo man manchmal vielleicht gar nicht so genau weiß, was das alles ist. Aber wir sprechen gleich darüber.
Ja, ich finde die auch alle sehr spannend und machen mir alle viel Freude.
Es gibt bei uns die Rubrik 7 Fragen und die bekommst du auch. Das weißt du schon, ne? Du hast nämlich vorher schon gefragt, darf ich die haben? Ich habe gesagt, nein.
Ja, die haben mir schon schlaflose Nächte gemacht.
Ja. Oh Gott, du Arme. Aber es gelten hier gleiche Bedingungen für alle, deswegen auch du.
Das verstehe.
Du bist
das
auch
das
schon. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Du bist bereit, sehr schön. Steffen, wenn du als Adler wirklich fliegen könntest, wohin würdest du als erstes flattern, um die Zukunft der Kirche zu erkunden?
Oh, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die Zukunft der Kirche ist nicht so sehr in Europa, wie wir es gerne hätten. Vermutlich ist sie mehr in Asien und in Teilen Amerikas zu finden, wo sich einfach viel geändert hat die letzten Jahre. Da würde ich gucken, wie da die Christen heute leben.
Was war dein bisher größter Technik-Fail im Alltag und wie viele Gebete hat es gebraucht, bis alles wieder lief?
Ich habe mal mein Mac gecrashed, was wirklich etwas schlimm war, das aber zum Glück schon ein paar Jahre her und alle Daten weg waren. Das hat schon auch einige Gebete gebraucht, ja.
Ja, sowas ist super nervig. Ne? Ich finde ja schon heute den Wechsel von einem Telefon sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber es ist kein Fail. Aber
Ja.
Es ist schmerzhaft, manchmal alle Daten zu übertragen. Kann schon mal eine Woche dauern.
Ja.
Du bringst Christen und Technologie zusammen. Gab es mal eine Diskussion, bei der du am liebsten einen himmlischen Reset-Knopf gedrückt hättest?
Ja, die gibt es sogar häufiger, weil ich das Gefühl habe, dass für Christen sich, wenn ich das mal so global sagen darf, sich oft etwas schwer tun mit Veränderung und damit die Chancen in neuen Technologien zu sehen. Ja. Das habe ich also schon mehrfach durchexerziert in meinem Leben mittlerweile, und ich sehe es eigentlich mit jeder neuen Technologie, die kommt, dass erst mal sehr lange verteufelt wird. Dann wird festgestellt, dass man gar nicht drumherum kommt. Und dann die dritte Phase ist, wie kommen wir auf diesen Zug, der schon aus dem Bahnhof ist, doch noch irgendwie wieder drauf. Ja. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz gewesen, von für den Adlerblick, da vielleicht so ein bisschen die Businesswelt und die kirchlich fromme Welt etwas besser zu vernetzen. Und da
Herrlich,
braucht
ja.
man einen Reset-Knopf, ja. Also da denke ich häufiger mal, Mensch, es kann doch alles nicht so schwierig sein.
Ich hatte gerade ein wunderschönes Bild. Was könnte man jetzt super prompten? Auch nur so ein Zug, der den Bahnhof verlässt, und so eine Gruppe von Christen, die hinterher rennt mit so einem Kreuz in der Hand, einem Rosenkranz.
Ja,
Und
genau. Und nachdem
Stopp!
sie vorher eigentlich schon die Chance hatten, drin zu sein, aber dann am Bahnsteig die ganze Zeit gesagt haben, oh weh, oh weh, oh weh, wo wird dieser Zug hingehen, den Zug fahren lassen, und dann gucken, wie man da noch reinkommt. Ja.
Ja, genau. Wo die anderen gesagt haben, kommt rein. Und draußen
Ja.
so, nee, nee, in Ordnung, wir bleiben hier.
Ja, so ist es, so ist es.
Sehr schön. Wir haben die erste Szene des Films schon jetzt
Ja.
schon Regie geführt. Dann passend zu dem Thema, da hast du ja möglicherweise auch schon ein bisschen Resilienz entwickelt, weil du konntest das jetzt sogar schon in Phasen beschreiben. Also bist da schon auf so einer Metaebene. Dann, welches Thema bringt dich vielleicht auch immer noch zu Weißglut, oder welche Dinge, was gibt es, was dich richtig ärgern kann?
Was mich sehr ärgert, sind Vorwände. Also wenn man nicht sagt, warum man etwas nicht will, sondern etwas anderes vorschiebt dazu. Und das gibt es auch im christlichen Kontext, dass also nicht gesagt wird, ich habe Angst vor Veränderung, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, ich habe Angst vor was auch immer, sondern dann etwas Frommes vorgeschoben wird, was nicht faktisch ist, ja, was nicht die eigentliche Ursache ist. Das bringt mich zur Weißglut.
Das finde ich total interessant. Ich kannte das Wort gar nicht. Ich kannte das Wort
Vorwand?
vor. Ja, nee, die Vorwände. Einen
Ach so.
Vorwand haben stimmt, aber ich habe das in der Form, weil sonst sagt man oft Einwände. Ne? Aber die
Ja,
Vorwände.
das war was, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Vertriebsdeutsch. Da unterscheiden wir zwischen Einwand und Vorwand. Ein Einwand ist, wenn es tatsächlich begründet ist, ein Vorwand ist, wenn man etwas vorgibt, was aber nicht tatsächlich der Grund ist. Ja, also wenn jemand mir ein Auto verkaufen will und ich sage, ich habe das Geld nicht, weil ich das Geld nicht habe, dann ist das ein Einwand, und dann müsste der Verkäufer überlegen, Mensch, vielleicht gibt es einen kleineren Wagen, den wir hier haben. Wenn ich das aber sage, um den Preis zu drücken, dann ist das was anderes und mu muss ich natürlich anders hantieren. Und ein Vorwand ist immer ein bisschen unehrlich. Und diese Unehrlichkeit in der Diskussion, die habe ich nicht so gerne.
So ein bisschen abgestufter zu Ausreden, ne? Ich würde jetzt
Ja,
wahrscheinlich im
genau.
Umgangssprachlichen immer sagen, eher, das ist doch eine Ausrede, aber
Ja.
ich
Ja,
finde das
doch,
sehr schön.
Ausrede passt, ja.
Ja, weil ein Vorwand oder Vorwände, ja, Vorwand würde man auch sagen. Die Ausrede ist so ein bisschen, hat ein bisschen mehr Wucht, deswegen werde ich mir jetzt mal nehmen, dieses Wort. Das sind doch alles Vorwände, Freunde. Danke dafür. Was ist für dich als Führungskraft schwieriger? Ein Team-Meeting mit IT-Nerds zu moderieren oder vier erwachsene Kinder beim Familienessen auf ein gemeinsames Foto zu bekommen?
Da sind die Kinder schwieriger, ja, die alle eigene Vorstellungen haben, wie sie stehen wollen oder eigentlich am liebsten gar nicht stehen wollen. Das ist das Schwierigere.
Wie alt sind deine Kinder? Die sind schon groß, ne?
Die sind schon groß. Die jüngste ist 22, 22, 24, 26, 28. Also brauchen keine unmittelbare Betreuung mehr, ja.
Deswegen machst du auch so verrückte Sachen wie Vollzeit arbeiten und noch einen Podcast machen, ne?
Ja, genau. Es gibt etwas mehr Freiraum, der viele Jahre fehlte.
Wenn du eine Woche komplett offline sein könntest, was würdest du dann tun?
Also ich schätze da, ich hab das letzte Jahr das erste Mal gemacht und das hat mir also sehr, sehr gut getan. Da war ich in einem Kloster und habe mich eine Woche, also 6 Tage genau, komplett rausgenommen. Ich hatte eigentlich vor zu fasten dort und es stellte sich aber raus, dass da kein Netzempfang war und ich deswegen auch automatisch digital fastete. Und mir ist aufgefallen, dass das Digitalfasten mir schwerer gefallen ist als das Essensfasten, aber dass es mir auch sehr, sehr gut getan hat. Das Suchtpotenzial ist hoch und ich glaube, man merkt es nicht, oder ich merke es ist nicht, wie hoch es ist, während ich da drin bin. Ja? Also so wie ein Alkoholiker, dem geht es ja auch gut, solange er Alkohol hat und die Probleme kommen ja erst zutage, wenn der Alkohol weg ist. Und so habe ich das auch festgestellt, dass dieser Digitalentzug, dass der erstmal ein Problem war, dass das zu realisieren, hat mich selbst überrascht. Aber es hat mir auch unglaublich gut getan. Ich habe mich danach erholt gefühlt wie nach 3, 4 Wochen Urlaub. Ja.
Worauf führst du das zurück? Was hat die Erholung ausgemacht?
Ich glaube, dass diese ständige Ablenkung immer neue Reize und hier kurz eine Nachricht, da irgendwas, dass das dem Gehirn nicht gut tut. Und das ist im Alltag sehr integriert und brauchen sie auch irgendwie zum Arbeiten. Aber es ist auch gut und wichtig, da rauszukommen. Und deswegen möchte ich das auch unbedingt wiederholen, da so ein paar Tage komplett offline zu sein. Also ich mache es immer so, dass ich versuche, den Sonntag zumindest einen halben Tag Handy ganz, ganz aus, richtig, richtig, richtig offline. Ja, aber es ist gut, das mal für eine Weile zu machen.
Okay, also das ist das, was du mitgenommen hast, den Sonntag, halben Tag Handy aus.
Ja.
Ja. Ich habe gelesen, irgendwie, dass ein erwachsener Mensch im Durchschnitt um die 2000 Mal das Handy an- und ausmacht am Tag. Irgendwo.
Ja, und ich vermute, dass 90% denken, dass sie niedriger sind bei der Zahl. Und ich denke auch, ich hoffe auch, dass ich niedriger bin. Aber wahrscheinlich ist es so, ja. Es ist erschreckend.
Oder wahrscheinlich kommt doch das Dran-Denken ja auch dazu. Ne? Manchmal ist es ja auch nur, wo liegt es denn? Ah, da ist es. Und dann siehst du
Ja.
es und dann gibt es ja jedes Mal schon den Reflex. Ja, das ist
Ja, und
wirklich.
ich finde dabei, wenn man so mal diese Zeit zurückspult, bevor es das Handy gab und sich überlegt, man hätte damals den Leuten erklärt, es kommt eine Zeit, wo ihr 2000 Mal dieses Ding in die Hand nimmt, es hätte ja keiner geglaubt, nicht? Und das finde ich in dieser ganzen Diskussion von Technologien, was kommt da auf uns zu, was nicht, macht man ja immer von diesem Standpunkt, wo man gerade steht. Und wenn man deinen Eltern gesagt hätte, irgendwann nehmt ihr 2000 Mal am Tag das ist ein Gerät in die Hand, hätte keiner geglaubt, ja. Und so ist es auch immer schwer vorstellbar für uns, was sind die nächsten Entwicklungen, die kommen werden. Und vermutlich werden noch eine ganze Menge auf uns zukommen, nicht?
Ja, aber da würde ich jetzt am liebsten auch mit dir drüber reden, über diese Präsenz, aber ich glaube, wir machen mal weiter,
Ja.
die das kostet und die Achtsamkeit. Also ich habe mich gerade dieser Spagat zwischen Individualisierung und dem Kollektiv, den wir ja auch oft im Glauben haben, ne, weil unseren Glauben leben wir gemeinsam mit anderen auch und aber auch individuell. Aber was das vielleicht auch kostet, dass wir diese Technologien haben. Ja, vielleicht kommen wir da gleich noch ein bisschen zu.
Ja,
War das
gerne.
jetzt? Eine letzte Frage von den sieben ist noch:
Ja.
Welche Situation aus deiner Kindheit würdest du gerne noch einmal erleben? Die ohne Handy. Nein, aber.
Ich war in der Kindheit in einer sehr engen und das meine ich positiv, Jugendgruppe, also in einer Jugendgruppe, wo wir sehr viel zusammen gemacht haben, wo wir sehr, sehr enge Freundschaften hatten. Das würde ich gerne wiederholen. Ja. Das ist ein Stück weit verloren gegangen, auch mit dem Umzug dann von Hamburg Richtung Düsseldorf verloren gegangen. Aber so enge Beziehungen zu haben, so viel zusammenzuhängen und vielleicht ist das auch ein bisschen, ist sicher Alter geschuldet, ist auch Digitalisierung geschuldet. Aber das würde ich gerne wiederholen, wenn es ginge.
Das war auch noch eine Zeit, wo man lustige Sachen gemacht hat, ne?
Ja, weil man auch irgendwie Zeit verbringen musste, ja? Oder also man hatte einfach Leerlaufzeit. Und diese Leerlaufzeit, die gibt es nicht mehr.
Ja, wie schade manchmal, ne? Ja,
Ja,
geht mir.
wirklich. Also auch im Geschäftsleben, die engsten Beziehungen, die also auch nach dem Jobwechsel Bestand gehabt haben, sind immer die mit Kollegen gewesen, wo wir viel zusammen gereist sind. Und zwar nicht wegen des Reisens, sondern weil man da einfach Leerlauf hat. Ja? Man sitzt am Flughafen, Bahnhof, wo auch immer rum und die Dinger kommen alle nicht. Und dann fängt man an zu erzählen. Ja? Und das macht man ja nicht, wenn man sonst in der engen Taktung drin ist, sondern man braucht es ein Stück weit, dass etwas schief geht. Ja? Das ist eigentlich ein Glücksfall geworden, wenn etwas schief geht, um Beziehung zu bauen.
Zum Beispiel zusammen im Aufzug stecken bleiben und das Handy geht nicht.
Ja.
Dann kann man sich ja endlich mal unterhalten.
Ja, genau so ist es. Ja.
Das waren deine 7 Fragen.
Ja, Mensch, da hätte ich ja doch schlafen können.
Ja, war gar nicht so schlimm, ne? Du hast mit Silicon Valley Riesen wie Cisco und Oracle zusammengearbeitet und in 20 Ländern Tech-Lösungen gehandelt und verkauft. So habe ich das gelesen, was auch immer das genau bedeutet. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ich habe so ein interessantes Buch gelesen über kulturelle Vielfalt im Job und wie unterschiedlich das so in den Ländern ist, auch die Geschäftsbeziehung. Also Erin Meyer heißt die Frau, Culture Map, falls es jemand interessiert, das ist ein wahnsinnig spannendes Buch, finde ich. Was war denn so, ich hätte jetzt Kulturschock, könnte man sagen, war vielleicht auch eine große kulturelle Erkenntnis. Also wo war so der größte Gap, wo hast du dich am meisten umstellen müssen
in der Zusammenarbeit? Also ich glaube, die Falle, in die man immer wieder läuft und ich auch mehrfach gelaufen bin, ist zu denken, man versteht sich, weil man mit Englischen einen gemeinsamen Nenner hat, wo man sprachlich gleich ist. Aber dass das nicht alles ist, das ist die eigentliche Falle, die mir da zu sehen scheint. Ja. Also ich habe zum Beispiel lange für dieses Silicon Valley Unternehmen gearbeitet und einen Automobilkonzern verkauft. Das heißt also die Gespräche geführt weltweit, um die Lösung letztendlich zu verkaufen. Und habe da über 17 Zeitzonen gearbeitet und also Kollegen gehabt, die mit denen ich da eng zusammenarbeiten musste. Und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass die selbst bei sowas wie Zahlen einsammeln sehr unterschiedliche Vorstellungen von den Zahlen sind, weil jeder anders kulturell geprägt ist, was den Optimismus angeht. Ja, also wenn ich ein Amerikaner frage, was erwartest du für Umsatz mit dem und dem Kunden im nächsten Quartal zu machen, dann ist da also ein Riesenoptimismus bei und irgendwann habe ich gelernt, diese Zahl, die er mir gegeben hat, einfach mal halbieren, dann habe ich also eine gute Zahl, mit der ich arbeiten kann. Und andersrum im asiatischen Kontext ist man da also sehr viel defensiver und vorsichtiger und gibt nur die Umsatzerwartung an, wo man sich ganz, 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 ganz sicher ist, dass nichts schief gehen kann. Und da musste ich also eher immer ein bisschen raufrechnen. Ja? Also das heißt, selbst wenn man eine gleiche Sprache hat, man hat ein grundsätzlich gleiches Verständnis, wir wollen vorplanen, wie viel Umsatz wir im nächsten Quartal machen, dann kann es trotzdem noch sehr, sehr weit auseinander liegen. Das passiert eigentlich immer wieder. Also jetzt aktuell arbeite ich für einen taiwanesischen Hersteller und habe da gerade gelernt, dass die Farbgebung, die wir haben, da umgekehrt ist. Also wir haben, wenn wir negative Zahlen haben, machen wir die in Rot, positive Zahlen in Grün, wird da genau andersrum gemacht. Ich habe das erst für einen technischen Fehler gehalten, das war aber beabsichtigt. Grün ist negativ, Rot ist die aufgehende Sonne, das ist wunderbar. Also wir wollen rote Zahlen erreichen und das bringt jede Menge Herausforderungen. Es war jetzt kürzlich Chinese New Year und da haben wir also für die taiwanesischen Kollegen als deutsche Organisation so frohes neues Jahr sagen wollen und hatten so Zettel, wo wir einfach dann den Text draufgeschrieben haben, Happy Chinese New Year, und die waren halt weiß und schwarz bedruckt. So, und das wollten wir also als Foto den schicken und dann sagt mein Chef, der Taiwanese ist, das geht gar nicht, weil schwarze Schrift auf weißem Grund, das gibt es nur zur Beerdigung. Das wäre also ein ganz, ganz negatives Zeichen. Und deswegen haben wir es dann alles rot umrandet, weil rot dann, ja, also klar. So was Einfaches wie die Farbgebung ist einfach anders im anderen Kontext. Ja.
Das ist total interessant. Ich fand eine schöne Geschichte, auch sprachlich gibt es ja auch so Sachen, weiß nicht mehr, bei welchem Volk das so ist, aber wir schauen ja nach vorne in die Zukunft, ne? Sagen wir.
Ja.
Und die sagen aber, die Zukunft liegt hinter ihnen und die Vergangenheit vor ihnen, also als Blickrichtung, weil die Vergangenheit kennen sie ja schon und die Zukunft können sie nicht sehen. Deswegen liegt die Zukunft hinter ihnen.
Ach
Das fand ich,
so.
ja.
Ja, das stimmt. Wenn man die Logik verstanden hat, dann macht es eigentlich sogar sehr, sehr viel Sinn so. Ja. Ja,
Ja.
ist interessant. Ja, ich glaube, es bleibt immer eine Herausforderung und ich habe auch das Gefühl, dass es in der großen Politik nicht viel anders, dass die auch lernen müssen, wie man miteinander spricht und die Art und Weise ist eine andere, die Metaphern sind eine andere, ist alles immer ein bisschen, ist es nicht so einfach, wie man denkt, nur weil man eine gleiche Sprache gefunden hat, ne?
Ja. Apropos, nicht immer so alles so einfach, wie man denkt. Wir hatten eingangs gesprochen über, du würdest gerne mehr Technologie in Kirche bringen, weil du das Gefühl hast, das wäre nötig. Christinnen sind nicht die Early Adapter von Technologie. Das hast du auch in diesem YouTube-Podcast gesagt, den ich mir da angeschaut hatte. Was können denn Kirchen von Tech-Konzernen lernen? Gibt es da was? Also das ist ja das, was du auch gerne mitbringen würdest, ne? Was würdest du da gerne beibringen,
Ja,
sozusagen?
also ich glaube, dass das Naheliegendste ist zu lernen, eine Veränderungsbereitschaft, eine positiv auf die Technologie zu sehen. Ich habe da den Martin Luther immer so gerne, der diesen Buchdruck genommen hat und gesagt hat, Mensch, lass uns doch mal gucken, ob man da nicht irgendwas Sinnvolles mitmachen kann. Ja, und das war ja zu einer Zeit, wo viele auch gesagt haben, wehe, wehe, damit kann ja aller möglicher Schindluder getrieben werden und die ganzen Arbeitsplätze von den Abschreibern gehen verloren und Fake News wird es dadurch gehen. Aber zu sagen, da ist eine Technologie und wir versuchen jetzt mal mit dieser Technologie was Sinnvolles zu machen und das hat ja bahnbrechenden Erfolg dann gebracht. Diese Grundeinstellung zu sagen, ja, natürlich wird es schmerzhaft sein und es wird ganz, ganz viele Probleme bringen, aber es wird auch kein Weg dran vorbeigehen und man kann nur das Beste draus machen. Und dann möglichst früh zu gucken, was ist denn das Beste, das ist, glaube ich, ein Mindset, was kirchlichen, christlichen Organisationen gut täte.
Was ist deine Diagnose, wieso gelingt es häufig nicht? Also, weil du sagst, es täte ihnen gut, das heißt, das passiert ja vielleicht nicht so oft. Was sind so die Hindernisse, die Vorwände?
Es ist sicher auch eine Form von Leitungsschwäche. Und zwar der Wunsch ist, allen recht zu machen. Kirchliche Leiter kommen ja mit dem Wunsch, Harmonie zu bringen. Und es ist keine Harmonie, wenn man einen Wechsel bringt. Ja? Ein Wechsel ist immer schmerzhaft. Es ist das Gegenteil von Harmonie. Ist ein Stück weit auch ein gewisser Unfriede, den man bringt. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger. Ohne diese Disruption, ohne dieses Erschüttern einer Organisation zu hinterfragen und zu durchdenken, wie soll sie denn morgen aussehen, dass man das Ziel wichtiger nimmt als die Befindlichkeiten, die momentan da sind. Ich glaube, das ist etwas, wo eine Lernchance ist aus der Businesswelt. Die Businesswelt, die kommt gar nicht drum herum, es so zu machen, weil sie muss ja überlegen, was wird die Kundschaft morgen machen? Und da sind vielleicht christliche Organisationen, Kirchen etwas verwöhnter, weil sie nicht so schnell aus dem Markt genommen werden. Nichtsdestotrotz wird es da nicht dran vorbeigehen, ja? Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, möglichst früh sich damit auseinanderzusetzen. Wo sind die Chancen? Was kann man machen? Was ist das Beste daraus? Ja? Also als Internet anfing, da wurde also über so Ewigkeiten, ist nur als ein reiner Pornokanal gesehen, also nur das Negative. Keine Frage, dass es ganz, ganz viel Negatives gibt. Wenn man es etwas früher positiv aufgenommen hätte und gefragt hätte, wo sind denn die Chancen da drin, bin ich sicher, dass wir auch andere Positionen hätten mit unseren Organisationen, als wir jetzt haben und da etwas mehr die Musik dominieren können, als nur zu gucken, was wird da irgendwo im Silicon Valley gemacht und wie reagieren wir darauf, sondern dass wir etwas mehr in den Driver Seat kommen könnten, etwas proaktiver damit sein könnten, ja. Also, wenn man es mal global betrachtet, gibt es sehr viele Christen, ja. Und wenn wir zu einer Formulierung kämen, das wäre unser Wunsch, was wir haben möchten von den Technologiekonzernen, da wäre eine Menge Bewegung drin. aber es gibt überhaupt keine Formulierung, es gibt kein Wunschpaper, wo man sagen könnte, da wollen wir hin. Ja. Und Creedle, was du eingangs erwähnt hattest, versucht da so ein bisschen proaktiver zu sein an dem Ansatz der Fragestellung, wie muss Technologie denn aussehen, die wir gerne hätten? Weil klar ist ja auch, dass mit KI wird nochmal alles neu sortiert werden und KI gibt nicht so Bandbreiten an Links, wie wir es aus der Erfahrung der letzten 10, 20 Jahre kennen, wie Google es gemacht hat, sondern sagt, dies ist die Antwort. Und wenn christliche Inhalte keine Positionierung haben, dann finden die da auch nicht statt. Ja? Zack, zack, sind sie weg aus dem Markt. Und das macht mir schon Bauchschmerzen. Ja.
Okay, dass wir nicht mehr auftauchen im Internet. Das wäre sozusagen, ja. Und dann nicht mehr in dem, was die KI aufnimmt. Und wieso, meinst du, könnte das so sein? Weil machen wir zu wenig Inhalte als Christen im Internet?
Also es hat sich ja die letzten Jahre sehr, sehr verbessert. Wichtig sind ja vor allem, oder ich sag mal, spielentscheidend sind die ersten Züge dabei. Ja? Die ersten, die vorangehen, die setzen die Meilensteine. Ja? Diejenigen, die Domains reserviert haben, als die Domain-Reservierung anfing mit dem Internet, die hatten sie erstmal. Alle anderen konnten dann hingehen und sagen, hier, ich zahle euch so und so 400.000, um diese blöde Domain wieder zu bekommen, die am Anfang gratis war. Ja? Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Klassiker, den wir immer wiederholen, dass wir zugucken, was passiert, so lange zugucken, bis der Zug auf dem Bahnhof ist und dann viel Energie brauchen, um da irgendwie wieder ranzukommen. Und ich glaube, es hat sich viel getan. Jeet, wunderbares Beispiel dafür, dass ja Content produziert wird und so reingebracht wird. Und es wäre schön, naja, ich glaube, Jeet ist nicht in den 1990er erfunden worden, nicht?
Nee, und es verschafft uns ja auch nicht den technologischen Vorsprung, also von dem du gerade geredet hast, weil da muss ja was, dass wir Inhalte liefern und dann frei rausgeben, ist ja nochmal was anderes dafür. Da ja. Freuen sich ja dann Internetnutzer und große Konzerne auch. Deswegen, ich habe gerade gedacht, für die KI ist ja gut, weil vielleicht sind da keine Sperren, die verbieten, dass bei uns so der Crawler durchlaufen darf und sich alle Daten schnappt. Ne? Das verhindern die christlichen Websites wahrscheinlich nicht unbedingt, weil sie es auch begrüßen. Aber gibt es gerade so einen Moment, wo du sagst, da müssten wir als christliche Organisationen reingehen, technologisch, weil damit wir jetzt schon auf den Zug aufspringen und nicht hinterher diese ganze Energie aufwenden müssen?
Ja, und ich glaube, der Zug heißt KI mit all seinen Implikationen. Das heißt, die Fragestellung, wie lange will man wehe sagen, bis man es als Chance begreift und dann, was sind die Chancen, worauf will man setzen? Und wir heißen dann die nächsten Schritte, ja, also richtig Musik kommt ja in das ganze Thema erst rein, wenn KI auf die Realwelt trifft, das heißt, wenn wir Roboter und Drohnen und so weiter in unseren Arbeitsalltag, Lebensalltag integrieren. Und dafür braucht man, glaube ich, jetzt Ideen, die heißen, was sind Anwendungsfälle, die wir gerne hätten.
Ja? Ja, genau. Und hast du da was, wo du sagst, das würdest du gut finden?
Fangen wir mit etwas sehr Einfachem an, ist Übersetzungsarbeiten. Ja? Und zwar Übersetzungsarbeiten einmal mit Bibeln. Da arbeiten ja Massen an Christen und Missionaren und wer nicht alles seit 2000 Jahren dran. Und wir haben nicht mal die Hälfte der Sprachen übersetzt. Das lässt sich mit KI in 10 Jahren nachholen. Dafür müssen die Organisationen aber erstmal sagen, ja, wir wollen das. Und momentan höre ich ein, vielleicht aber hier die Arbeitsplätze. Also man sagt nicht Arbeitsplätze, aber ich würde es unter Vorwand fallen lassen. Ja, also natürlich ist die Nähe wichtig und der persönliche Kontakt und so weiter. Aber zu sagen, man will mal diese 2000 Jahre Aufgabe jetzt mal ernsthaft in Angriff nehmen und in 10 Jahren lösen und diese zigtausend Menschen, die daran arbeiten an dem Thema, es gibt genug Probleme auf der Welt, ja, also ich habe keine Sorge, dass es da Betätigungsmöglichkeiten gibt, aber das positiv anzunehmen, ja, dann muss man natürlich ethisch klären, wie weit will man gehen, ja, also wollen wir Seelsorge-Bots haben? Ich denke, es geht überhaupt keinen Weg dran vorbei und es wäre gut, das positiv anzunehmen als ergänzende Möglichkeit, dass jemand, der Probleme hat, sich zumindest an ein Seelsorgeboard wenden kann, der dann also irgendwie eine Ausstiegsmöglichkeit hat, wo man irgendwie sagen kann, Realperson ist da und da, dann und dann zu sprechen, aber dass man erstmal eine Sichtweise darauf kriegt und sagt, wollen wir das und nicht nur in den Grenzen denkt. Ja, also natürlich muss es auch Grenzen geben. Ich finde es nicht denkbar, dass Bots segnen. Das scheint mir für Menschen möglich, können einem einen Segen geben, aber sicher nicht segnen, also ein Segen kommunizieren, wie der aussehen könnte. Aber so grundsätzliche Gedanken, ich glaube, das wäre gut, da Einstellung zuzufinden. Ja.
Es gibt ja diesen Segensroboter, der EKHN, den kennst du bestimmt auch. Das haben die angefangen im Reformationsjubiläum, hatten die den, glaube ich, programmiert. Ja. Ich fand den ja ganz nett. Der spuckte dann so einen Zettel auch aus und dann bekamst du halt so einen Segen für dich. Ich glaube, ich weiß nicht, es gab aber auch einen, der so die Arme heben konnte. Ich weiß nicht, ob das der gleiche war. Ich fand das jetzt gar nicht so verkehrt.
Nein, ich finde es auch so als Kommunikation sinnvoll. Also letztendlich ein Segen, den ich auf dem Papier bekomme, da segnet mich ja auch nicht das Papier, sondern ich kriege die Information über den Segen da drüber. Aber ich würde jetzt nicht denken, dass es irgendwas bringt, wenn ich mir jetzt diesen Zettel auf den Kopf lege oder so. Ja. Also grundsätzlich wollte ich sagen, es ist wichtig, dass wir drüber nachdenken, diskutieren und konkrete positive Anfragen haben.
Ja, genau. Du hast konkrete positive Anfragen gerade gesagt nochmal. Und davor hast du auch gesagt, nicht von den Grenzen her denken, sondern vielleicht erstmal losdenken dürfen auch. Und du nimmst jetzt so wahr, dass es eher von den Grenzen her und von den Vorwänden her gedacht wird, offensichtlich, ne? Dann häufig.
Ja.
Möglicherweise aber auch gepaart mit diesem, was du auch noch gesagt hast, dass viele ChristInnen in Führungspositionen eher auf Harmonie setzen als Wert, als auf den Wert der Autonomie und der Freiheit. Also oder in Bewegung, sagen wir mal Freiheit und Bewegung. Du hast ja auch agile Methodologie als eine Fortbildung gehabt. Mhm. Das was mich auch total interessiert, weil ich es auch eine sehr schöne Form der Zusammenarbeit finde, eine sehr produktive. Ja, das haben wir halt auch nicht, ne, in der Kirche.
Ich weiß auch nicht so ganz, wo das hier kommt. Also ich glaube, es ist eine deutsche Marotte, sehr zögerlich zu sein mit neuen Ansätzen. Und es ist auch gleichzeitig eine christliche, vielleicht von dieser Harmoniesucht geprägt. Und deutsche Christen haben nun beides zusammen. Ja? Also, und da müssen wir vielleicht besonders dran arbeiten, etwas positiver nach vorne zu gucken.
Ja, ich habe gerade gedacht, wir haben natürlich auch als Christin auch schon eine echt lange, schmerzhafte Geschichte und super viel falsch gemacht. Vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen dieses Rückzugsgefecht, dass man jetzt nicht dauernd nochmal, ne, ich meine, Kreuzzüge und kann da an ganz viele Sachen denken, die christliche Gemeinschaften auch echt nicht gut hinbekommen haben in ihrer Progressivität, ja. Oder Deutungshoheitsanspruch.
Ja, aber ich glaube, es kann nicht der richtige Weg zu sein, zu sagen, wir vergraben uns jetzt und machen gar nichts mehr, nicht? Also damit hat man ja irgendwie auch den Kern der Organisation verloren.
Ja, du beobachtest jetzt aber die Szene wahrscheinlich und das Thema künstliche Intelligenz ist deins. Was siehst du, was vielleicht schon gut läuft? Also gibt es gute Ansätze?
Ja, es gibt eine ganze Reihe guter Ansätze. Also gerade in den USA gibt es sehr starke christliche technologische Organisationen, was ich sehr beeindruckend finde. Und Glue heißt eine davon. Da ist jetzt der ehemalige Intel-Chef Pat Gelsinger hingewechselt, was ich also völlig unvorstellbar finde aus europäischer Sicht, dass so eine Person in eine derartige Organisation geht. Da haben wir in Europa sicher weniger, wir haben generell ja technologisch weniger, also die technologische Musik spielt ja nun nicht gerade in Europa, aber ich glaube, es gibt eine ganze Reihe guter Ansätze. Letztes Jahr war ja von dieser Lausanne-Konferenz in Seoul ein Treffen, die hatten also ein extra Pavillon, wo sie die 50 innovativsten christlichen technologischen Organisationen zusammengebracht haben, wo Creel auch mit dabei war. Und das finde ich sind also gute Ansätze, ja, zu sagen, wir gucken, wie es gehen kann. Da ist, finde ich, viel Positives mit dabei, ja. Ihr macht ja ein Netzwerk, Publicon, macht diese Social Media Night. Also es gibt einiges, wo Bewegung drin ist, denke ich. Und die kann gerne ruhig noch ein bisschen mehr werden.
Jetzt hast du gesagt 50 Organisationen, ne? Und wir sprechen hier auch gerade so ein bisschen globaler. Jeder hat ja nur so ein gewisses Energie, Level zur Verfügung, eine gewisse Zeit und Ort, an dem wir sein können. Was ist das, wo du sagst, das wäre meine Mission, dafür möchte ich mich einsetzen und das finde ich vielversprechend?
Ich arbeite seit vielen Jahren in technologischen Businessunternehmen und habe ein großes Herz für die Kirche. An dieser Schnittstelle würde ich gerne arbeiten. Also ich hatte 2011 sowas wie ein Bekehrungserlebnis und das ist mir dabei doch sehr wichtig geworden. Diese Erfahrungen, die ich habe, diese Stärken auch irgendwo mitzubringen und in das Reich Gottes einzubringen in irgendeiner Form.
Und hast du dann in den vergangenen 14 Jahren schon was gefunden, wo du sagst, dafür würde sich das lohnen, deine Energie zu geben?
Ja, also ich finde der Adlerblick eine gute Sache, der Podcast, was also gerade darauf richtet, Christen nicht nur in kirchlichen Organisationen, sondern auch aus dem, also in kirchlichen Organisationen und im Business zusammenzubringen, ja, da eine Vernetzung hinzukriegen und irgendwo auch ein Erfahrungs-Ideenaustausch, das ist also das eine. Creedle ist wirklich eine Sache, die ich super cool finde und mich da auch gerne einbringe. Ja, und so gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Magst du noch von deinem Bekehrungserlebnis erzählen? Sowas finde ich ja immer sehr spannend.
Ja, also ich bin aufgewachsen in Hamburg, wie ich sagte. Mein Vater ist Pastor und deswegen war ich also immer im christlichen Kontext unterwegs und hatte auch nie Zweifel, dass es Gott gibt. Aber der Glaube hat über die Jahre deutlich an Bedeutung für mich verloren. Und gerade als dann sowas wie Karriere losging, war doch mein Fokus sehr klar, was die Priorität war. Das ging also eine ganze Weile so, dass ich also sehr auf den beruflichen Erfolg und den wirtschaftlichen Erfolg gesetzt habe, bis ich in eine Notsituation kam. Und zwar bekam ich ein Schreiben von einem Rechtsanwalt mit einer Schadensersatzklage gegen mich. Und da habe ich mich also fürchterlich erschrocken und festgestellt, also brauchte ich nicht lange für rechnen, sondern es war sonnenklar, dass alles, was ich mir aufgebaut hatte an Vermögen und an Reputation und so weiter, in Momenten verloren sein kann, wenn mir so eine Sache widerfährt. Und damit wurde mir dann deutlich, es ist nicht sinnlos, aber es ist nicht belastend, ja. Es ist nicht für eine wirkliche Krise belastend. Wenn man eine wirkliche Krise hat, dann nützen einem Titel und Konten sehr wenig. Die tragen nicht durch. Das war für mich der Moment, nicht der Moment, es hat schon ein paar Monate gedauert, bis ich also die Tragweite verstanden habe. Aber umzukehren und zu sagen, ich will das, was das Wichtigste soll auch in meinem Leben das Wichtigste sein und nicht eine Randnotiz. Mhm. So ist das gewesen.
Und was wurde dann zum Wichtigsten in deinem Leben?
Der Glaube. Der Glaube, dass ich mich Jesus gegenüber verantworten muss. So würde ich es zusammenfassen. Also ein Resultat war daraus zum Beispiel, dass ich über die Bibelstelle stolperte, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich mich eigentlich nur in einer Business-Bubble bewege mit Menschen, die eigentlich alle ziemlich ähnlich sind zu mir. Und dass das nicht der Auftrag Jesu an mich ist, sondern ja gerade zu den Geringsten zu gehen. Und habe mich dann umgeguckt, was ich denn tun könnte. Und habe eine Gruppe gefunden, die in das Gefängnis in Düsseldorf geht. Alle 14 Tage und Seelsorgearbeit da anbietet. Und das mache ich seitdem. Das finde ich eine ganz tolle Arbeit, um zu lernen, die Liebe Jesu Leuten weiterzugeben, die sehr anders sind als ich und eine andere Erfahrung haben als ich. Ja, und anders ticke. Ne?
Mhm. Sich einzulassen, ne? Auf andere Lebensrealitäten.
Ja, sich einzulassen. Also Respekt ist ja immer gerne gesagt und es ist ja leicht, Leute zu respektieren, die ähnlich sind. Aber die Herausforderung ist ja, die zu respektieren, die so ganz anders sind. Ja? Die anders sich verhalten, anders riechen, andere Werte haben.
Wir hatten kurz davor gerade über deinen Podcast. Du hast gesagt, dein Podcast ist auch was, wo du gesagt hast, da gebe ich jetzt meine Energie rein, ne, seit deinem Bekehrungserlebnis. Und ich hatte, glaube ich, das hatte ich jetzt auch eingangs schon, ja, ich glaube, ich hatte das zitiert, diesen Satz, ne, es ist so wenig Business in der Religion und so wenig Religion im Business. Und das ist ja das Ziel deines Podcasts Adlerblick. Hast du das Gefühl, du hast das schon einlösen können, mehr Business in Religion zu bringen und mehr Religion ins Business mit dem Podcast?
Naja, also das sind überschaubare Schritte, die ich da in meiner Reichweite habe. Aber ich gehe die gerne und habe das Gefühl, es sind Schritte in die richtige Richtung. Ja, also es wird jetzt hier nicht sicher nicht die Probleme der Welt lösen, aber zumindest einen kleinen Beitrag in der Richtung bringen. Ja, und das ist mir wichtig dabei.
Ja. Du schreibst ja auch auf LinkedIn zum Beispiel über diese Besuche im Gefängnis. Ich habe gesehen, dass du einen Text geschrieben hast über Weihnachten, als du Weihnachten da warst. Vielleicht ist es auch das. Ne? Es geht ja nicht immer darum, gleich die ganze Welt zu verändern, sondern auch in seinem Umfeld zu gucken.
Genau, dass ich irgendwie meinen Beitrag bringen kann, das, was ich bringen kann, da einzubringen. Ich glaube, das ist das, was ich möchte und was ich soll und was ich da sehr gerne tue. Neben dem, dass natürlich mein Hauptfokus meine berufliche Tätigkeit ist. Ja.
Ja, also als einzelne Personen haben wir einen sehr begrenzten Radius, aber die Technologie hilft uns ja, einen größeren zu bekommen. Was würdest du sagen, gibt es, oder vielleicht ist es auch die falsche Frage, das darfst du gleich sagen, echte Gemeinschaft über digitale Plattformen, möglicherweise über Social Media?
Also die Frage ist immer, womit wir es vergleichen. Ja? Also, dass wir uns hier heute per Videokonferenz treffen können, ist, finde ich, sehr viel besser, als wenn wir uns gar nicht treffen würden. Ja? Noch besser wäre es natürlich, wenn wir uns in Person treffen würden. Aber das wäre vermutlich auch zeitlich nicht möglich. Deswegen ist das ein sehr guter Weg, etwas Besseres zu machen, als wir sonst zur Verfügung hätten. Und so würde ich das auch beantworten, dass es besser ist, sich digital zu treffen, als sich gar nicht zu treffen. Es ist noch besser, sich im Metaverse zu treffen und es ist sicher noch besser, sich physisch zu treffen. Ja. Wir haben eine Steigerung drin.
Wir haben eine Steigerung, wird immer. Ja. Ja. Wir nähern uns dem Himmelreich.
Ja, genau. Und deswegen ist Social Media auch eine tolle Möglichkeit, sehr viele Leute zu treffen, die man sonst nicht treffen könnte. Wenn es aber dazu führt, dass wir uns von dem physischen Abwenden, von dem persönlichen Abwenden, dann läuft etwas schief. Und die Gefahr besteht ganz sicher. Also kam jetzt gerade die neue Bertelsmann Jugendstudie raus, die sagte, dass, wenn ich es richtig erinnere, die Hälfte der 16- bis 30-Jährigen sich einsam fühlen und dass sie das als eine Gefahr für die Demokratie sehen. Und das würde ich auch vermuten, dass das eine Gefahr für die Demokratie ist, wenn Menschen vereinsam sind und sich dann nur noch in ihren eigenen Bubbles aufhalten, ihre Informationen über Social bekommen, statt irgendwo einen Real-Connect zu haben, dann hat die Gesellschaft ein Problem, ja.
Ich kenne, oft wird ja Japan zitiert für besonders große Einsamkeit von Menschen. Hier ist wahrscheinlich manchmal auch nicht anders. Also ich finde, es ist jetzt, vielleicht lernt auch die nächste Generation viel besser damit umzugehen. Also jetzt die Generation Alpha, die Kinder von, die 2010 bis 2025 geboren sind, ne, was auch meine Kinder sind. Ich beobachte, dass sie sehr viel Zeit am Handy verbringen damit, aber doch tatsächlich auch viel mit den Freunden. Also vielleicht, ich hoffe immer darauf, dass es, sie werden es nicht von uns lernen, weil wir es nicht geübt haben, ja. Richtig gelernt haben. Ja. Aber es, genau, dass da aber was entsteht, ne? Ein natürlicherer Umgang mit der Technologie.
Ja, und auch. Ich würde auch sagen, dass meine Kinder es besser machen als ich, sich klarer abzugrenzen und das Gerät mehr auszuhaben, wenn es sinnvoll ist, ja.
Schauen wir mal. Würdest du sagen? Was haben die verstanden, was du nicht verstanden hast?
Die hören das ja nicht, oder?
Ja, nee, hören die bestimmt. Es sei denn, du schickst es ihnen.
Ich glaube, diesen Ausknopf finden, das machen sie rigoroser. Dass sie sagen, jetzt ist hier Zeit für Freunde, wie auch immer. Und da wird das, ist es eine klarere Priorität, ja. Also diese klare Priorität, die übe ich noch.
Ja, das ist dieser Vorwurf, den unsere Generationen der Gen Z machen, ne? dass sie so viel Wert auf ihre Freizeit legen. Dabei passen sie auf sich auf, könnte man auch sagen.
Ja, naja, also das Handy auszuhaben, finde ich besser, als am Handy die ganze Zeit dann zu verbringen. Ja.
Welche Momente haben dich als christlicher Leiter besonders herausgefordert, wenn es darum ging, ethische und digitale Entscheidungen miteinander zu vereinen? Weil wir waren jetzt gerade ne, bei deinen Kindern und was es im Alltag bedeutet. Und wir brauchen die Technologie und es ist gleichzeitig eine Geißel und eine Erhebung.
Ja, so ist es. So ist es. Und ich glaube, das wird's auch bleiben. Ich mag da immer das Bild von dem Messer. Ein Messer kann zum Töten verwendet werden und der Chirurg kann es verwenden, um damit jemanden zu heilen. Es wäre sicher der falsche Weg zu sagen, wir verbannen Messer. Das macht keinen Sinn, ja, sondern die Frage ist immer, wie setzt man es ein? Kann man es fürs Gute einsetzen? Und ich glaube, da haben wir sehr viele Möglichkeiten, es für Gutes einzusetzen. Also ich habe jetzt hier gerade am Wochenende von einer Brille erfahren, die gar nicht viel kostet, die eine KI-Funktionalität an Übersetzung mit drin hat. Und wir haben bei uns hier in der lutherischen Gemeinde im Ort iranische Christen mit drin, die nicht viel vom Gottesdienst verstehen und danach dann immer den Textausdruck bekommen, um im Nachgang quasi zu verstehen, worüber gepredigt wurde. So, und das ist natürlich also eine sehr, sehr leichte Möglichkeit, die man jetzt hat, für unter 100 Euro jemanden eine Simultanübersetzung zu geben, der sonst nichts hätte. Ja? Und das ist vermutlich nicht die einzige Gemeinde, die mit dieser Herausforderung kämpft. Ja.
Gibt es da nicht schon so eine Funktion Google Translate oder so auf dem Handy, die das schon hört und dann da kann man auch auf dem Handy da sitzen und dann übersetzt das?
Genau, die macht das meist ein bisschen zeitversetzt, das Ganze. Und so kann man es also direkt ins Ohr über die Brille bekommen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Erfindung. Vielleicht basiert die sogar auf Google Translate, ja, ich weiß es nicht.
Ja. Ja, die Frage ist nur, manchmal, mein Gehirn ist ja, meins zum Beispiel, habe ich festgestellt, ist super faul geworden auch, ne? Also, weil wir ja alles nachgucken müssen. Wir diskutieren ja mittlerweile auch darüber, was wir eigentlich in Schulen auch noch, wie die Kinder eigentlich zukünftig lernen sollen. Weil auswendig lernen, das macht irgendwie alles nicht mehr so viel Sinn.
Nee.
Naja.
Nee, aber ich meine, ist es deswegen faul geworden? Ich würde sagen, es braucht die Speicherkapazität nicht mehr. Also sich jetzt irgendwelche Wege merken, wie ich von A nach B komme. Ja, ich glaube, das macht keiner mehr so wirklich Telefon. Also ich habe früher noch Telefonnummern von Freunden auswendig gelernt, kenne ich immer noch. braucht man nicht mehr. Aber deswegen, es wird für anderes genutzt, so würde ich sagen. Wir können jetzt weiter nach vorne denken, weil wir die Kapazität haben und keine Telefonnummern mehr abspeichern müssen.
Okay, ja, finde ich auch gut. Ich habe neulich mal bei Arte aber so eine Doku gesehen, dass unsere Gehirne auch wieder kleiner werden. Da fand ich auch interessant, ja. Jetzt, also sie haben gemessen, die Gehirne sind immer größer geworden, aber vielleicht sind wir jetzt auch einfach am Maximum angekommen.
Ja, okay.
Und
ja, schauen wir mal.
Ja, und es sind dann ja auch Kämpfe von verschiedenen Ideologien, muss man ja schon auch sagen. Ne? Auch selbst wenn wissenschaftliche Studien in Auftrag gegeben werden, werden die ja auch mit einer bestimmten Fragestellung in Auftrag gegeben. Und dann gibt es Leute, die gerne Vorwände bringen, manche, die gerne progressiv voranschreiten möchten. Und dann ist es der Kampf der Kulturen.
Interessant, ja.
Also mal schauen, was wir eines Tages darüber wissen und sagen werden.
Ja, genau. Und das kann man, glaube ich, auch immer nur im Rückblick machen. In der Vorbetrachtung ist natürlich alles immer beängstigend. Ich glaube, auch die größten Internetkritiker wollen keine Abschaffung des Internets mehr. Ja? Und die Social-Media-Kritiker genauso. Und die Mobile und was es da alles gibt. Wir müssen einfach gucken, dass wir das Messer für gute Zwecke nutzen.
Ja, und wie wir es vielleicht nutzen. Also ich finde schon, es hat eine gewisse Absurdität durch Reels zu scrollen und auch bei YouTube Shorts, also Videos oder Beiträge anzugucken. Die Geschwindigkeit, mit der du da durchgehst und in der du eine mehr oder weniger seltsame Sammlung an Dingen siehst, die der Algorithmus halt für dich zusammengestellt hat, das ist schon manchmal sehr verrückt. Und ich habe das Gefühl, da muss noch einiges passieren. Vielleicht, ich habe noch zwei Abschlussfragen gleich für dich, aber vielleicht vorher. Gibt es für dich eine Technologie, die du erlebt hast, wo du dachtest, das war so ein echter Wow-Moment, da werden christliche Werte lebendig, obwohl ich das über vermittelt wahrgenommen habe, über eine digitale Plattform vielleicht. Also nicht im Gottesdienst sitzen, zusammen singen, ne, und zusammen Abendmahl feiern,
ach,
ist
so
eins,
ja.
Genau. Aber so ein Erlebnis, wo du sagst, da habe ich ein Wow-Moment gehabt über digitale Technologie vermittelt?
Das ist also eine trickige Frage. Letztendlich kann ich schon sagen, also ist ja jede Kommunikation, oder sagen wir so, der Jesus-Film ist ja auch eine digitale Kommunikation und der hat mir also sehr eine neue Perspektive auf Jesus gegeben.
Welcher Jesus-Film?
Ach, schon der erste von vor Ewigkeiten, wo man schon froh war, dass er in Farbe ist. Ja. Oder The Chosen, ja, der aktuellere. Das ist schon eine Möglichkeit und ich glaube, das kann man auch noch eine ganze Ecke interaktiver machen, weil es wäre natürlich toll, wenn man in diese Szene reingehen kann und ich meine Frage an Jesus da stellen könnte. Wie meinst du das denn? Nicht? Also das wäre ja auch denkbar, dass man nicht nur den sieht, wie er ist, sondern auch eine KI-Übersetzung hat. Was bedeutet das denn für meinen Alltag? Ja, und das wäre durchaus heute schon machbar mit einem Bot, dass ich mir The Chosen angucke und zu dieser Stelle kommt, was ihr für einen meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und ich dann frage, was könnte das denn für mich heute bedeuten? Und wir dann über verschiedene Möglichkeiten diskutieren, die in Europa im 21. Jahrhundert machbar wären. Ne?
Dankeschön dafür. Jetzt noch die zwei Standardfragen an dich. Die eine ist, wenn du eine Bühne hättest und du könntest dir dein Publikum und das Thema selbst aussuchen, worüber würdest du vor wem sprechen wollen?
Das ist schön. Dann würde ich gerne die christlichen Leiter in Deutschland mal sprechen und würde gerne über die positive Einstellung, die Luther hatte zu neuer Technologie und was wir daraus für KI lernen können. Darüber würde ich gerne diskutieren. Und ich glaube, dass das Zweite, worüber ich auch gerne dabei mal diskutieren würde, wäre die Frage, welchen Preis sind wir bereit für Harmonie zu zahlen? Ist es nicht wichtiger, die Frage zu stellen, was sind die richtigen Sachen, auf die wir setzen sollten, als sind es die Sachen, die mehrheitsfähig sind, die keinem wehtun? Ja, ich glaube, über die beiden Themen würde ich gerne sprechen.
Mhm. Ja, und eine harmonische Mehrheit ist ja nicht unbedingt möglicherweise die echte Mehrheit, würde ich jetzt mal behaupten.
Nee, das stimmt. Und man kann auch harmonisch in den Untergang gehen. Ja, da gibt es ja also genug Beispiele zu. Ich finde, Harmonie ist, ich weiß nicht, ob das als Wert besonders viel taugt. Ich glaube, da gibt es bessere Werte. Also jedenfalls zum Führen taugt es nicht viel. Ja, also mit meinem Nachbarn ist mir natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber für die Frage, wie kriegt man eine Organisation zukunftsfähig, und das ist ja irgendwie das, was Führung machen soll, Zukunftsfähigkeit herstellen, dafür ist, glaube ich, das nicht hilfreich. Ja.
Nee, weil es viele Konflikte einfach überdecken kann, die möglicherweise ausgetragen werden müssten. Ja.
Würdest du denn mit mir auf die Bühne kommen?
Dir sofort. Na klar.
Ja, dann ist ja gut, dann ist gut.
Ich kann so, immer so einen Waschlappen dir in den Rücken legen und ne, dir was zu trinken geben. Und ich spiele deine Eingangsmusik, die kann ich anmachen.
Das klingt gut.
Die zweite Frage. Digitale Kirche, was ist das für dich?
Digitale Kirche?
Digitale Kirche.
Also in der Industrie baut man überall digitale Zwillinge, wo man sagt, wir haben jetzt hier den Produktionsprozess vom Auto, den haben wir einmal digital komplett synchron dargestellt als digitaler Zwilling und weiß dann an jedem Produktionsschritt, wo man gerade steht. Und ich glaube, digitale Kirche würde ich auch grundsätzlich als digitalen Zwilling sehen, als eine ergänzende Möglichkeit. Und es ist sicher in manchen Regionen der Welt, und es gibt ja auf der Welt, wenn ich es richtig verstanden habe, über 100 Millionen Christen, die unter Verfolgung leiden, ist diese digitale Kirche die Hauptkirche, ja, weil sie keine andere Möglichkeit haben, das Treffen. Also gerade von den iranischen Christen aus unserer Gemeinde, die ich erzählte, die haben sich mit ihrer Gemeindegruppe oder mit den Christen, die sie kannten im Iran, lange nur digital treffen können, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenchance und irgendwo auch eine Verantwortung, die wir als Westen, die wir hier in viel Freiheit leben haben, für die ein bisschen mitzudenken, ja. Wie kann man für die auch eine Infrastruktur schaffen, wo sie sich sicher, abhörsicher, geschützt treffen können, die vielleicht besser ist, als sich physisch zu treffen.
Dankeschön. Dankeschön für deine Zeit, für all deine Antworten.
Danke dir, Lilith. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut.
Ja, mich auch, wirklich. Und wenn ihr uns abonnieren möchtet, dann tut das doch bitte. Ihr könnt das mehrfach, und zwar auf Instagram. Yid-Netzwerk ist unser Account. Dann haben wir ein Newsletter, yid.de/newsletter. Und natürlich diesen Podcast, da freuen wir uns auch sehr über Bewertungen. Wenn ihr mehr über Steffen wissen wollt, dann geht mal auf LinkedIn. Da könnt ihr ein bisschen stalken. Und ich freue mich auf eine nächste Begegnung, vielleicht dann wieder physisch.
Wunderbar, sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen.